Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Deutschland hat nach den langen Jahren der Merkel-Regierungen und den 3 Jahren Ampelkoalition großen Reformbedarf. Überall gibt es Probleme. Die Wirtschaft befindet sich in der Dauerrezession, die Industrie wandert ab, die Energiepreise sind zu hoch, die Sozialkassen vor dem Kollaps. Und viele Bürger sind unzufrieden. Bundeskanzler Merz wollte ursprünglich schon bis zum Sommer die Stimmung im Land verbessert haben. Als das nicht gelang, rief er den Herbst der Reformen aus. Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD haben sich in dieser Woche getroffen. Werden sie tatsächlich Bewegung ins Land bringen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Publizisten Klaus-Rüdiger May. Hallo, Herr May.
Ja, schönen guten Tag.
Herr May, der Herbst der Reformen, ist dieser Begriff gut gewählt?
Also lassen Sie mich mit Schiller und Shakespeare antworten. Die schönen Tage von Aran US sind nun zu Ende und nach dem Herbst der Reformen gehen wir in den Winter unseres Missvergnügens. Dieser Begriff ist natürlich überhaupt nicht gut gewählt, weil Herbst der Reformen verkündet keine Aufbruchstimmung und vielleicht ist dieser Begriff deswegen auch richtig gewählt, weil von dieser Koalition geht keine Aufbruchsstimmung aus.
Den Zustand, in dem sich Deutschland befindet, habe ich ja vorhin schon kurz umrissen. Vielleicht können wir das noch etwas vertiefen. Wie schlimm ist die Lage?
Also die Lage ist insofern sehr schlimm, dass wir jetzt Änderungen bräuchten. Wir bräuchten jetzt richtige Reformen. Nein, wir brauchen nicht nur Reformen, sondern wir benötigen eine grundsätzliche Änderung der Politik in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Migration. Denn wenn wir jetzt nicht umsteuern, werden wir in den nächsten Jahren, und die nächsten Jahre sind nicht auf Jahrzehnte berechnet, in der Wirtschaftskrise und in der Staatsschuldenkrise versinken. Und das sind alles keine Schwarzmalereien und das sind auch nicht die Dinge, die ich mir ausmale, wenn ich ungute Laune habe, sondern das sind alles Daten, die von den Wirtschaftsinstituten, von anderen Instituten bestätigt werden. Und jeder spürt es ja auch, dass der Boden, auf dem wir gehen, doch sehr dünn ist. Wir haben jetzt den Energiesicherheitsbericht bekommen, der alle 2 Jahre ausgestellt wird. Und da gibt es die wunderbare Feststellung, dass bis zum Jahre 2035 die Energieversorgung sicher ist, aber nur, wenn die Ziele, die aufgestellt worden sind, im Rahmen der Energiewende auch erreicht werden. Wenn nicht, dann könnte es schon 2030 zu Stromausfällen, zu Nachfrageproblemen auf dem Strommarkt kommen, dass nicht genügend Energie vorhanden ist. Und Amprion, einer der großen Netzbetreiber, hat jetzt schon gewarnt, dass es im Herbst zu kontrollierten Lastabschaltungen kommen könnte. Das heißt, unsere Energie ist in zweierlei Hinsicht nicht sicher. Einmal, was die Preise betrifft, die werden steigen. Und zweitens, dass wir überhaupt Energie da haben.
Ja, auf welche Reformen haben sich denn die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD nun diese Woche geeinigt?
Also interessanterweise, als ich das Beschlusspapier gelesen habe, der kleinen Konferenz in Würzburg, fehlte mir ein Begriff in diesem Papier, was man jetzt angehen möchte. Es fehlte mir ein Begriff, und zwar Migration oder Geflüchtete oder Einwanderung. Also zu diesem ganzen Bereich sagt man gar nichts. Den hat man lieber ausgeklammert. Scheinbar möchte man dazu nichts sagen. Was will man schaffen? Man muss den Sozialstaat angehen. Wir hatten in 2024 Beispiel Bürgergeld, 48 Milliarden Euro an Ausgaben, in 2025 ungefähr 54 Milliarden. Und das wird so steigen, wenn man jetzt nicht da anfängt zu reformieren, zu verändern. Aber was macht man? Man gründet erstmal eine Kommission zur Reform des Sozialstaates. Diese ist sehr umfangreich, da gibt es einen Vorsitz, dann sind die Ministerien dran beteiligt, dann wird die Wissenschaft beteiligt, dann werden die verschiedensten Sozialverbände beteiligt. Ich habe schon gescherzt, man muss natürlich die Frösche fragen, wenn man den Teich trockenlegen möchte, aber es passiert nichts. Und das Problem besteht darin, dass sich CDU und SPD blockieren. Die SPD will das nicht, dass da sich irgendetwas ändert. Frau Baas hat ja schon gesagt, alle Vorstellungen und die Vorstellungen von Herrn Merz seien ja Bullshit. Herr Merz hat gesagt, man muss was tun. Also man blockiert sich, und wenn man sich blockiert und eigentlich nicht wirklich was will, gründet man eine Kommission.
Vielleicht ist eines der größten Probleme dieser Koalition die unterschiedliche Wahrnehmung. Also die Union will ran an den überbordenden Sozialstaat, aber die SPD, die sieht da gar kein Problem und möchte eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Welche Chance hat eine Regierung dann auf sinnvolle Reformen überhaupt?
Ich sehe überhaupt gar keine Chance. Es geht ja in anderen Bereichen so weiter. Bürokratie wird aufgebaut. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz sollte abgeschafft werden. Herr Merz ist eingeknickt. Jetzt gibt es nur kleine Veränderungen dort. Gleichzeitig übernimmt man ein Nachhaltigkeitsgesetz, wo die Berichtspflichten der Firmen erhöht werden. Nur weil das in Brüssel beschlossen worden ist, soll das jetzt hier bei uns auch voll zuschlagen. Die Autoindustrie geht den Bach runter, also was macht man? Ein Autogipfel. Die Stahlindustrie geht den Bach runter, also was macht man? Einen Stahlgipfel. Und so geht es weiter. Sie sehen, auf all diesen Gebieten kommt man eigentlich nicht wirklich zueinander. Und die Strategie der SPD ist völlig klar. Das ist Besitzstandswahrung plus Destruktion. Und ich habe das Gefühl, dass die Unruhe in der Fraktion gedämpft zunimmt. Das sind ja alles keine kühnen Leute, aber doch gedämpft zunimmt. Diese Regierung wird dieses Land noch in größere Schwierigkeiten bringen, weil sie handlungsunfähig ist.
Immerhin plant das SPD-geführte Sozialministerium nun Leistungskürzungen bei Bürgergeldempfängern, wenn sie Termine verpassen. Und wer sich da ganz der Arbeit verweigert, soll gar keine Leistungen mehr bekommen. Das klingt ja ein bisschen nach neuer Gangart, oder?
Es ist ja nicht die Frage, wie die Überschrift lautet, sondern was unter der Überschrift dann steht. Welche Ausnahmetatbestände es dann beispielsweise geht. Dann müssen Sie erstmal die passrechte Arbeit finden. Das heißt, es muss dann definiert werden, was ist denn jetzt zumutbar, was ist nicht zumutbar. Und so geht es weiter. Also diese Überschriften nutzen eigentlich gar nichts und sie deuten auch eher darauf hin, dass man so ein paar Floskeln nimmt, die gut klingen, weil sie auch in der Presse bekannt sind. Aber was dann drunter steht, ist höchst unklar. Ich kann Ihnen das an einem anderen Beispiel verdeutlichen. Wir erfahren jetzt, dass in der Frage der Energie die Netzentgelte reduziert werden sollen. Das heißt, sie wollen bei den Netzentgelten Zuschüsse geben. Nur im Kleingedruckten steht dann, dass die Zuschüsse für die einzelnen Stromkunden sehr unterschiedlich ausfallen, nämlich das richtet sich danach, wo sie wohnen. Und das bedeutet letztendlich, dass von dieser Frage der Senkung der Netzentgelte am wenigsten betroffen sind diejenigen, die am meisten erneuerbare Energien aufgebaut haben und weiter aufbauen. Bei denen bleiben die Netzentgelte hoch. Und es kommt noch hinzu, dass auch die Frage Senkung schon mal falsch ist, denn die Netzentgelte werden steigen. Es ist dann letztendlich eben keine Senkung, sondern nur eine Dämpfung des Anstiegs.
Die bisherige Energiepolitik hat ja schon zu hohen Strom- und Gaspreisen geführt und zu immensen Schäden in der deutschen Wirtschaft. Gibt es da gar keinen Willen in der Koalition, das zu erkennen und möglicherweise Konsequenzen zu ziehen?
Also Frau Reiche hat ja jetzt auch eine Kommission berufen. Alles, was ich von Frau Reiche bisher mitbekommen habe, deutet darauf hin, dass sie das Problem sehr real und sehr realistisch sieht. Aber sie ist eingemauert, natürlich in dieser Frage vom Bundesfinanzministerium, auch von einer Frau Bär, vom Digitalministerium. Das heißt, ich sehe nicht, dass sie das, was sie richtig denkt, auch wirklich umsetzen kann. Diese Senkung ist letztendlich, wenn man genau hinguckt, doch eine Subventionierung wiederum der erneuerbaren Energien. Und man möchte jetzt die Senkung der Netzentgelte ausweiten auf Offshore-Anlagen. Es ist eine versteckte Subventionierung. Das ist völlig klar.
Dass es der Wirtschaft schlecht geht, das haben auch Union und SPD registriert. Sie wollen die Wirtschaft ankurbeln, so hieß es am Mittwoch nach diesem Koalitionsspitzentreffen. Jetzt soll es also einerseits einen Autogipfel geben, weil es der Autobranche schlecht geht, und einen Stahlgipfel für die Stahlbranche. Solche Gipfel hatten wir ja nun schon öfter. Haben die bisher irgendwas gebracht?
Nö, natürlich nicht. Es sind reine Propagandaveranstaltungen. Was sind denn die Hauptprobleme der Autoindustrie und der Stahlindustrie? Das sind einmal die hohen Energiepreise. Das heißt, die Energiepolitik müsste von Grund auf geändert werden. Die Änderung der Energiepolitik wäre das beste Programm zur Förderung der deutschen Wirtschaft. Schauen Sie, Autoindustrie. In Ludwigsfelde in Brandenburg wird der Sprinter gebaut von Mercedes. Zu DDR-Zeiten wurden dort LKWs gebaut. Dieser Betrieb wird jetzt stillgelegt, weil Mercedes den Sprinter nicht mehr in Ludwigsfelde in Brandenburg bauen will, sondern sie wollen jetzt in Polen bauen. Warum wohl? Weil die Energiepreise hier einfach zu hoch sind. Also, man kann sich diese Gipfel sparen. Man sollte lieber darüber reden, wie wir in der Energiepolitik umsteuern. Und beim Autogipfel kommt noch hinzu, da könnte man auch noch ein Auto-Booster sogar schaffen, indem man sagt, man nimmt das Verbrenner aus zurück. Also diese staatlichen Eingriffe in die Produktpolitik der Firmen ist Gift für die Entwicklung der Firmen. Es bleibt dabei Energie, Bürokratie, zurückschrauben. Das ist das beste Konjunkturprogramm, was man machen kann.
CSU-Chef Markus Söder sagte in dieser Woche, nach der Sommerdepression müsse die Regierung nun eine neue Herbstkraft finden. Trauen Sie das dieser Regierung noch zu?
Ich wüsste nicht, wo die herkommen soll. Ich sehe wirklich zwei Partner, die eigentlich nicht zusammenpassen. Ich sehe eine SPD, die auch gar kein Interesse hat, was umzusetzen. Die will noch so viel wie möglich rausholen aus der Regierung mit Merz. Und dann hofft man aus meiner Sicht, dass sich die politischen Verhältnisse ändern, wenn es gelingen könnte. Und daran wird ja gearbeitet, dass die AfD verboten wird, möglichst noch in dieser Legislaturperiode. Dann haben wir einen Bundestag, der plötzlich eine rot-grüne Mehrheit hat. Und dann braucht man die Union nicht mehr. Dann können Linke, Grüne und SPD eine Regierung bilden. Bis dahin versucht die SPD im Grunde ihre Positionen zu wahren, zu halten, Scheinkompromisse zu schließen. Und Friedrich Merz im Übrigen entfremdet sich immer mehr seiner Partei und seiner Fraktion, indem er sich aus meiner Beobachtung einmauert ins Bundeskanzleramt und sich freut über jeden Tag, wo die Sonne noch über seiner Kanzlerschaft aufgeht.
Und für ein Verbot der AfD gibt es ja gerade wieder einen neuen Anlauf. Diesmal kommt er von den Grünen.
Ja, das wundert ja gar nicht. Also ich meine, wenn man sich die Umfragen anschaut, und man muss sich nicht nur die Umfragen anschauen, sondern auch ein bisschen die Stimmung aufnehmen, dann bewegen sich ja die Grünen in Richtung 10% Marke. Ich übertreibe etwas, aber nur leicht. Und für die Grünen und übrigens auch für die Sozialdemokraten, das kann man ganz nüchtern und kühl sehen, ist es jetzt die letzte Chance im Grunde, Macht zu sichern, bevor man ins politische Nirvana segelt.
Über den sogenannten Herbst der Reformen, den der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz angekündigt hat, sprach ich mit dem Publizisten Klaus-Rüdiger May. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.